Virtuell Virtuos. Der DKB-Podcast zur virtuellen Kunst.
Hallo Tina.
Hallo Tanja.
Du, mit Virtual Reality kann man wahnsinnig viel machen, oder?
Richtig.
Man kann natürlich Spiele am PC spielen oder an der Konsole und Spiele vor allem ganz anders erleben. Aber auch in der Forschung wird mit VR gearbeitet. Man kann Psychotherapien mit VR machen. Und dann gibt es natürlich die Kunst. Über was sprechen wir denn hier sonst? Ja? Die Kunst, die schon eine ganze Weile mit VR, mit Virtual Reality arbeitet. Aber es gibt so ein Problem. Es mangelt immer noch an Ausbildungsmöglichkeiten in dem Bereich. Und darüber sprechen wir in dieser Folge. Über VR-Kunst in der Lehre und welche Veränderungen es im kreativen Bereich gibt. Und wir haben einen Professor eingeladen. Und zwar einen Professor für den Studiengang Expanded Realities. Und er wird uns gleich einen Einblick in die Hochschulwelt geben. Ich bin sehr gespannt. Ich bin Tanja Lipczynski, Journalistin und Podcasterin, und an meiner Seite die VR-Kunst-Fachfrau und Kuratorin Tina Sauerländer. Applaus, Applaus.
Danke, Tanja.
In unserer ersten Staffel hatten wir ja mal eine Folge, in der wir uns der Frage gewidmet haben, wie wird man überhaupt VR-Künstlerin oder Künstler? Und ich erinnere mich, dass viele unserer Stipendiatinnen und Stipendiaten über Umwege zur VR-Kunst gekommen sind. Lauren Moffat zum Beispiel, habe ich mir gemerkt, ist ja unsere Gewinnerin der ersten VR-Kunstpreises der DKB in Kooperation mit CAA Berlin. Und sie ist jetzt auch wieder mit dabei. Und Lauren hat, wenn ich mich richtig erinnere, ganz klassisch Malerei studiert, Tina.
Ja, beim letzten VR-Kunstpreis vor 2 Jahren haben wir ja eben, wie du schon sagst, über diese relativ klassische Ausbildung der Stipendiatinnen gesprochen. Also Banz und Bowinkel haben zum Beispiel Malerei studiert an der Kunstakademie Düsseldorf. Patricia Detmering hat bildende Kunst in Dresden studiert. Evelyn Bencicova hat Kunst an der Angewandten in Wien studiert. Und Armin Keplinger hat Multimedia-Kunst in Salzburg an der Angewandten Hochschule studiert. Und hier kann man eben schon so ein bisschen raushören, dass die Fachhochschulen, also die, die für den angewandten Bereich ausbilden, also die praxisorientierter sind, eher auch digitale Medien unterrichten, darunter eben auch Mixed Realities oder Virtual Reality und Augmented Reality. Und das liegt eben auch daran, dass digitale Berufe auf dem Arbeitsmarkt sehr nachgefragt sind und ja, dementsprechend auch die Programmierung von VR und AR sehr gefragte Fachkenntnisse sind. Ja, und in Deutschland gibt es eben die angewandten Hochschulen wie in Bielefeld, wo ich digitale Kunstgeschichte unterrichte. Dort gibt es den Studiengang Digital Media and Experiment. Und an der Hochschule in Darmstadt, wo Philipp unterrichtet, hat er den Studiengang Expanded Realities mit aufgebaut. Darüber hören wir ja gleich mehr. Und ja, im Bereich der bildenden Kunst ganz speziell gibt es Hochschulen wie die Kunsthochschule für Medien in Köln. Aber auch an anderen Kunsthochschulen gibt es mehr und mehr Fachbereiche und Labore. Die Angewandte in Wien macht zum Beispiel sehr viel in dem Bereich. Oder es gibt die Medienwerkstatt an der UdK in der Fakultät Bildende Kunst, wo auch im Bereich 2D- und 3D-Animation und VR eben ausgebildet wird. Aber generell stelle ich immer wieder fest, dass die Kunsthochschulen etwas hinterher sind, was die Digitalisierung angeht, auch die Digitalisierung ihrer Fächer. Das ist zum Beispiel in Nordamerika ganz anders, also Kanada, vor allen Dingen mit der Hochburg Montreal, die sind schon seit Jahren, Jahrzehnten Vorreiter in dem Bereich. Oder auch die großen US-Hochschulen, die natürlich auch ein ganz anderes Budget haben als europäische Unis, bauen große Labs für XR und immersive Kunst, ganz speziell immersive digitale Kunst.
Ja, da ist in Deutschland noch Potenzial, generell in der Bildung, behaupte ich jetzt mal. Du hast ja schon unsere Stipendiatinnen von vor 2 Jahren gerade genannt und ihre Ausbildung. Wie sieht es denn bei unseren aktuellen Kandidatinnen aus? Was haben die denn für eine Ausbildung?
Ja, auch bei den jetzigen Stipendiatinnen verlief die Ausbildung eher klassisch. Man hört aber doch mehr und mehr durch, dass gezielt digitale Bereiche auch studiert wurden. Aber jetzt kein VR oder AR. Das kam bei allen erst nach dem Studium. Also Anand Fries hat kulturelle Studien in Hildesheim studiert. Da war VR gar kein Thema. Marlene Barth hat bildende Kunst studiert in Braunschweig und Nizza und Pasadena. Und auch Kunst im Kontext an der Hochschule Berlin ist also weit rumgekommen und hat auch mit VR Kunst nur sehr wenig zu tun gehabt in ihrem Studium. Und Mohsen Hasrati hat Grafikdesign mit den Nebenfächern Neue Medien und digitale Kunst studiert in Shiraz im Iran. Aber da ging es eben auch eher um Photoshop und um die grafische Gestaltung und nicht um immersive Kunst. Rebecca Merlitsch hat dann bildende Kunst mit Schwerpunkt digitale Produktion studiert in
Ach,
Wien eben.
ja.
Und da kam VR auch vor, wobei sie sich selber erst später damit beschäftigt hat. Und sie hat aber eben 2020, Anfang 2020, ihr Studium abgeschlossen, also wesentlich später jetzt als zum Beispiel anderen Fries, knapp 10 Jahre später. Und Lauren Moffat hat auch bildende Kunst studiert in Sydney und Paris mit dem Schwerpunkt Neue Medien und ist am Rande mit VR-Kunst oder immersiven Installationen in Berührung gekommen, zum Beispiel Jeffrey Shaw, den wir auch in der ersten Staffel schon besprochen haben. Und andere Studierende ihres Jahrgangs haben auch VR-Projekte gemacht. Aber auch sie hat erst nach ihrem Studium damit begonnen.
Spannend, sehr spannend. Umso erstaunlicher, was dann für tolle VR-Kunstwerke jedes Mal wieder rauskommen beim VR-Kunstpreis. Ich bin jetzt schon gespannt und begeistert. Und ich bin gespannt, wie unser Gast zur VR-Kunst gekommen ist. Du hast den Vornamen schon erwähnt. Unser Gast heute ist Philipp Hausmeier. Er ist Professor für Design im Studiengang Expanded Realities und zwar an der Hochschule in Darmstadt. Und ich freue mich, dass er da ist. Hallo und herzlich willkommen, Philipp.
Ja, hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Bin sehr gespannt, was du zu berichten hast. Du und Tina, ihr kennt euch ja schon eine ganze Weile und arbeitet auch zusammen. Darüber sprechen wir nachher auf jeden Fall noch. Aber zuerst interessiert mich, wie bist du denn zur VR-Kunst gekommen, Philipp?
Ja, das ist auch ein Weg mit Umwegen sozusagen. Also ich habe damals auch erst Kommunikationsdesign studiert in Düsseldorf und habe dann das Medium Raum für mich entdeckt. Und habe dann noch meinen Master of Fine Arts in London an der Slade School gemacht in Skulptur. Einfach um Rauminstallationen zu schaffen, Skulpturen zu erschaffen. Mich hat schon immer die Körperwahrnehmung interessiert und die immersiven Qualitäten von Raumerfahrung. Dann habe ich eigentlich auch ziemlich lange als freischaffender Künstler gearbeitet mit Ausstellungen in New York und in anderen Städten und mit einer Galerie-Repräsentation habe als ich eigentlich Installationen und Skulpturen erschaffen. Und im 2012 herum fand ich schon so sozusagen das Illusorische von gewissen Raumerfahrungen ganz interessant. Also die Wahrnehmung, was sehe ich da eigentlich? Sehe ich das Wirkliche oder Abbildung sozusagen? Was ist eigentlich die Beziehung zwischen mir und der Umwelt? Und ich habe damals schon mit Spiegeln zum Beispiel gearbeitet. Die haben ja auch so was Virtuelles in der Form, ne? Sehe ich da den virtuellen Raum oder ja, was sehe ich da eigentlich? Und so kam ich dann über so illusorische Lentikularobjekte. Das sind so Oberflächen, in denen man so quasi dreidimensional reinschauen kann, ne? Sozusagen kennt ihr vielleicht noch diese Wackelkärtchen, Postkarten. Genau, so die, wo man denkt, so, oh, da gucke ich doch irgendwie in die Tiefe rein. Und da habe ich tatsächlich aus diesen Strukturen, dann habe ich selber welche entworfen, so Objekte gebaut, die irgendwie so einen virtuellen, so einen tiefen Raum in sich trugen. Und das war schon so ein erstes Anzeichen für die Entwicklung hin zum Virtuellen und zu anderen Möglichkeiten. Und ja, wie das so manchmal spielt, 2013 kam tatsächlich dann die Oculus Rift, also diese neue VR-Brille, wieder raus über ein Kickstarter-Projekt. Also totales DIY-Ding. Hat eigentlich auch keiner mit gerechnet und es ist halt richtig eingeschlagen. Und für mich war es einfach ein absoluter Augenöffner. Also ich konnte dann auf einmal Räume erschaffen, die eben virtuell waren, die jenseits physischer Gesetze waren, wo ich verrückteste Experimente mitmachen konnte. Und das war eigentlich so der Start in die VR-Kunst für mich in 2013. Also ich habe dann eben auch alles mir wieder neu beibringen müssen, die Programmierung, das Modeling und so weiter. Meine Erfahrung aber im Kommunikationsdesign, dass ich konnte schon mit digitalen Tools umgehen. Von daher war da jetzt die Berührungsangst nicht so hoch. Aber es war auf jeden Fall eine Lernkurve. Und dann ging es halt los. Dann wusste ich, hey, das Ding ist nochmal eine riesige Nummer, die jetzt kommt. Und das hat mir auch dann viel Spaß gemacht. Und ja, jetzt bin ich hier quasi 10 Jahre später Professor für das Zeugs.
Das Spannende ist, wenn man Professor hört, ne, zu meiner Studienzeit waren das dann meistens so ältere Herren schon mit grauen, langen Bärten, Bart hast du. Das ist aber auch das
Ist auch ein bisschen grau, ja.
Einzige. Wie lange gibt es denn jetzt diesen Studiengang Expanded Realities schon?
Also den Studiengang gibt es jetzt seit 2018 ungefähr, also auch noch nicht so lange. Und der wurde gegründet von meinem Kollegen Professor Dr. Frank Gabler. Er und ein anderer Professor aus dem Studiengang Animation und Game, die haben sich damals eben überlegt, das wird nochmal ein eigenes Medium und es hat wirklich viel Einfluss auf viele Bereiche in unserem Leben. Und dementsprechend sollte es doch mal einen Studiengang geben, der tatsächlich sich dem ganz widmet. Und zwar nicht aus der Informatikperspektive, also aus dem rein mathematischen sozusagen oder Programmierung, sondern aus der gestalterischen Perspektive, aus der künstlerischen Perspektive, eben weil Virtual Reality Erlebnisse und auch Augmented Reality Erlebnisse sprechen ja immer auch uns als Menschen an in dem Sinne. Ne? Wir erfahren diese Räume und es, deswegen geht es auch darum, sehr stark zu wissen, wie funktionieren wir eigentlich in diesen Räumen oder was muss gemacht werden, damit diese Räume für uns oder mit uns arbeiten. Und deswegen kam der Studiengang so zustande und ich bin seit 2020 da eben für diese Rolle des Designers, des Experience Designers, des Narrative Designers. Also wie werden die Geschichten erzählt? Wie werden diese Räume erlebt? Das ist das Experience Design. Also wir arbeiten sehr stark eben Nutzer oder Nutzerinnen zentriert. Das, was ich gerade auch eben erwähnt hatte. Und jetzt haben wir noch einen anderen Kollegen. Also wir sind zu dritt und mit vielen Lehrbeauftragten machen wir da tolle Sachen.
Auf die tollen Sachen will ich mal eingehen. Du hast ja gerade ein bisschen beschrieben, worum es geht. Wie kann ich mir das jetzt praktisch vorstellen? Sitzen dann da alle Studierenden haben eine 3D-Brille auf. Wie lerne ich das?
Das hört sich auch erstmal dann abstrakt an, aber bei uns ist das total hands-on. Das heißt, wir haben relativ kleine Semester, also um die 25 Leute, also Studierende pro Jahr, die dann auch mit uns zusammen wirklich ihre Projekte machen, sehr angewandte Projekte angehen. Letztes Jahr hatten wir zum Beispiel ein Projekt über einen Freund von mir, kam eine tolle Kooperation zustande mit der Stiftung Lebensraum Elbe, die renaturieren die Kanäle in Hamburg. Und dafür brauchten sie eigentlich eine Art von Marketingaktion zum Beispiel, um die Bevölkerung darüber aufzuklären, über dieses Projekt. Und darüber sind ja zum Beispiel VR-Experiences bei uns entstanden oder auch AR-Experiences. Und jetzt wurde tatsächlich auf dem Asphaltsprenger-Festival ein VR-Projekt gezeigt, zusammen mit der Stiftung, wo eben der Besucher oder die Besucherin auf so einem Stand-Up-Paddling-Board paddeln konnte und mit einem getrackten, also mit einem aufgenommenen Paddeln. Und du konntest dann in der virtuellen Szene durch diese Kanäle paddeln und musstest einen Otter befreien. Also auch wieder das war alles super süß. Ne? Aber das war tatsächlich total super. Die Leute haben Spaß gehabt, haben sich irgendwie auch connected mit dem Projekt, mit der Natur, mit dem Anliegen. Also war das für beide Seiten eine super Sache. Und das passiert dann eben in dem Sinne, am Anfang werden viele Konzepte erarbeitet und dann geht es aber wirklich ins Machen. Also du musst das modeln, du musst das iterieren, Coding machen. Es sind auch immer kleine Teams meistens. Und so läuft das meistens ab. Also am Anfang ist es, in den ersten zwei Semestern lernen wir alles über die Grundlagen. Ne? Was heißt eigentlich Design? Was heißt auch Programmierung? Also viele kommen ja dann auch erstmal von der Schule und haben vielleicht noch nicht so viel Erfahrung mit diesen Mitteln. Aber wenn sie das dann drauf haben, dann geht es dann richtig in die Projekte, wie quasi später da draußen in der freien Welt. Du hast ein Projekt, du bekommst eine Idee und musst es dann irgendwie umsetzen. Ne? Und das muss dann irgendwie funktionieren am Ende. Und also bis jetzt läuft das immer ganz gut.
Das klingt gut und es ist auch gut, dass es gut läuft. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass es Herausforderungen gibt, gerade wenn ich so an Technik denke. Gibt es da Herausforderungen und wenn ja, welche?
Es kommt jetzt auf, welche Herausforderungen das sind. Wir sind relativ gut ausgerüstet mit unserem Labor. Wir haben immer diese Brillen, da gibt es zum Glück auch das Budget dafür und das ist auch total wichtig. Weil wir können natürlich nicht jetzt mit den Brillen von 2013 arbeiten. Also das 10 Jahre später wäre etwas falsch am Platz. Und deswegen ist das auch Teil der Aufgabe. Es ist immer auch für uns Professoren immer eine neue Herausforderung, immer wieder sich wieder auf die neue Technik einzulassen. Jetzt geht es natürlich wieder große Thema KI. Müssen wir uns auch mit auseinandersetzen, ne? In Verbindung mit XR oder Extended Realities. Aber das erwarten wir dann auch von den Studierenden. Also diese Offenheit, immer sich neu zu erfinden, zu entwickeln, die muss da sein. Und wir haben ja auch eine Portfolioprüfung. Also um zugelassen zu werden bei uns, muss ein Portfolio eingereicht werden, ein künstlerisches Portfolio, wo wir auch die Kreativität sehen. Und andererseits eben auch ein Gespräch gibt es dann noch, um zu verstehen oder um zu hören, ob das Interesse auch wirklich da ist. Also die Auseinandersetzung mit dem Thema, die muss schon da sein. Das kann man mal nicht eben nebenher studieren. Mhm. Aber wenn die dann drin sind im System bei uns, dann werden sie eigentlich die ersten Semester an der Hand genommen. Es wird ihnen gezeigt, wie funktionieren diese Brillen, wie funktioniert die Hardware. Es ist doch erstaunlich, also wie schnell die das dann auch tatsächlich lernen. Und andererseits muss ich auch wirklich sagen, zum Beispiel mit Tools wie Blender, so Modeling-Tools, die öffentlich für alle zugänglich sind. Das ist ein 3D-Modeling-Tool, Blender. Und das ist in den letzten Jahren extrem durch die Decke gegangen. Und viele von den Erstsemestern und Zweitsemestern, die können das schon unglaublich gut. Also da bin ich raus, ne, sozusagen. Das ist wirklich Wahnsinn, was auch viele sich einfach selber schon beigebracht haben. Also es ist total faszinierend. Die Kunst ist einfach so ein bisschen, wo kann ich das eigene, das Kreative rausholen, ne? So, und das ist, oder auch die Gestaltung so machen, dass es auch wirklich in dem Sinne für den Anwendungsfall wirklich richtig passt. Und das braucht ein paar Schleifen. Man kann nicht einfach immer irgendwas hinbasteln. Das ging vielleicht früher, weil das alles die Technik so genial war. So, boah, ich habe die Brille auf, was ist das denn? Krass. Aber mittlerweile sind die Nutzer und die Nutzerinnen ja auch schon so verwöhnt. Da gehört auch dazu, dass wir uns engagieren und uns immer wieder in Frage stellen und hey, können wir das nicht irgendwie noch weiterentwickeln? Also auch bei diesem künstlerischen Prozess. Also sich da auch wirklich ehrlich zu sich sein und schauen, was kann man noch rausholen.
Ja. Arbeitet ihr auch mit Künstlerinnen und Künstlern zusammen, die jetzt an die Uni kommen zum Beispiel und sagen, hier, ich zeige euch mal, was ich gemacht habe und erkläre euch mal, wie war der Prozess, was waren meine Gedanken dahinter?
Ja, das ist total wichtig bei uns. Also wir sind ein Studiengang für Gestaltung und dementsprechend haben wir auch KünstlerInnen, aber auch DesignerInnen und aus allen möglichen Teilen der freien Welt sozusagen da draußen. Aber und das ist immer sehr, sehr spannend. Also wir haben auch einen Lehrbeauftragten zum Beispiel aus Frankfurt da. Das ist auch ein freier Künstler, der macht bei uns auch Projekte zu Web3 zum Beispiel. Florian Adolf heißt der. Es gibt eben unterschiedlichste Leute, die wir immer gerne einladen. Also dieses Medium, wenn man es so nennen kann, erfordert auch extrem viele unterschiedliche Perspektiven. Programmierung ist wichtig, Gestaltung ist wichtig, Modeling ist wichtig, Sound ist wichtig. Deswegen gibt es unglaublich viele Leute, die auch, wenn sie sich damit beschäftigen, uns da weiterhelfen können. Da ist der Austausch sehr groß, auch zu den anderen Studiengängen, zum Animation und Game zum Beispiel.
Also ich sehe, ihr arbeitet sehr praktisch, was jetzt ja nicht so unbedingt so üblich ist. Jedenfalls kenne ich das nicht so von Hochschulen oder aus der Bildung. Ich hatte es ja schon gesagt, du und Tina, ihr kennt euch schon ziemlich lange und arbeitet auch zusammen. Wie habt ihr euch kennengelernt? Philipp, Tina, wer möchte es erzählen?
Also ich aus meiner Erinnerung heraus, wenn ich mich nicht täusche, haben wir uns so 2010 kennengelernt, als ich tatsächlich in dieser Phase war und diese virtuellen Oberflächen untersucht hatte. Also vor 13 Jahren habe ich diese kleinen Objekte gemacht und über eine gemeinsame Bekannte kamen wir ins Gespräch, oder? Tina, so war das. Genau. Und dann hast du eine Ausstellung organisiert.
Ja, so ist es. Ja. 2013, Entering Space.
Ja, ja.
Danach hast du mich irgendwann angerufen und meintest, du Tina, ich mache jetzt VR. Und ich, cool, erzähl mal, was ist das?
Ach so, bist du über Philipp quasi zur VR-Kunst gekommen, Tina?
Korrekt. Korrekt, so
Ach,
ist es.
Ja. Super.
Ja, das war schon witzig. Also ich muss dazu sagen, ich war auch, glaube ich, in Berlin damals wirklich einer der allerersten eben mit dieser Brille. Das war total die kleine Miniszene. Also ich hatte damals auch diese Meetups angefangen, sozusagen die Treffen, ne, wo man sich dann austauscht. Zu dem Thema habe ich eben das Virtual Reality Meetup gegründet. Und das erste Meetup, 10 Leute im Bücherladen, alles so Nerds, die sich da ausgetauscht haben. Ja, und deswegen war das schon, es war schon für alle, auch für Tina, für mich eben auch so total was Neues einfach. Ne? So, man kam ja gar nicht noch vorher nicht so wirklich mit VR-Kunst in Berührung, weil sie eben noch so sehr teuer war und sich stark auf eine Lokalität bezogen hatte. Also irgendwelche Ausstellungen in den 90ern, die musstest du da wirklich dann aktiv aufsuchen. So haben wir uns dann kennengelernt und haben uns dann immer sehr stark über das Thema ja, ausgetauscht. Und dann hast du ja auch diese zweite Ausstellung gemacht mit VR-Arbeiten. Ne?
Genau, aus der elektronischen Künste in Basel. The Unframed World, die ungerahmte Welt. Meine erste große VR-Kunstausstellung nur zu dem Thema, Anfang 2017 war das. Und ja, da ist dann bei uns beiden auch so langsam diese Idee für Radiance, für unser Gemeinschaftsprojekt entstanden.
Mhm. Kannst du, Tina, ganz kurz, für die, die es nicht wissen, ganz kurz einmal sagen, was ist Radiance? Was habt ihr da gemacht?
Ja, also wir haben damals erkannt, dass die KünstlerInnen, also die Produzierenden der VR-Kunst und diejenigen, die das ausstellen wollen, die Institutionen, zusammengebracht werden müssen. Also es gab wenig Kommunikation, die Arbeiten waren sehr schlecht bis gar nicht dokumentiert online. Und so haben wir gesagt, so, wir machen jetzt ein Online-Archiv, eine Online-Plattform, wo jeder auf unserer Seite im Internet recherchieren kann, was es für VR-Kunstwerke gibt, wer die gemacht hat, zu welchen Themen die gehören. Und so haben wir eine Online-Recherchedatenbank aufgebaut mit derzeit über 200 Dokumentationen von 180 KünstlerInnen aus knapp 40 Ländern, die auch sehr frequentiert wird von FestivaldirektorInnen, MuseumskuratorInnen, mit denen wir uns ja auch regelmäßig austauschen und so auch VR-Kunstwerke empfehlen können und auch helfen können, die Technik natürlich anzuwenden und auszustellen, wo natürlich bei den Institutionen auch viel Lernen notwendig war, dass man versteht, wie man das überhaupt installieren kann.
Ja, da kann ich vielleicht noch mal zu ergänzen auch. Also ich war ja selber in der Position als Künstler. Ich habe quasi meine alten Zelte abgebrochen, auch mit der Galerie. Die hatte mich damals in New York und London repräsentiert, aber ist dann Richtung eher klassische, auch Malerei und so gegangen. Und da war einfach eine Veränderung da. Ich bin eben mehr in das VR reingegangen und musste mich da auch neu orientieren und vernetzen. Da haben wir auch gemerkt, so, es gibt einfach von beiden Seiten, also von den Kuratorinnen und von den Künstlerinnen, also einfach Bedarf, sich auszutauschen und sichtbar zu werden. Und das war eben 2015, 16, 17 gar nicht so gegeben. Ich war dann zeitweise auch mit einer Idee schon im Silicon Valley, halt für ein Startup, was ich da gegründet habe, um tatsächlich eine Ausstellung zu machen, in der Künstler und Künstlerinnen, die noch nicht mit dem Medium in Berührung gekommen sind, etwas zu entwerfen und wir helfen denen, das zu realisieren. Und da ist eben eine Ausstellung entstanden, die dann auch in ZKM unter anderem gezeigt wurde und auf diversen Messen und in London. Da waren schon einfach ähnliche Gespräche da zwischen mir und Tina, so dass einfach wir irgendwie auch den Künstlerinnen dann helfen wollen, sichtbar zu werden und ins Gespräch zu kommen mit anderen. Und ich glaube, das ist das, was es auf jeden Fall definitiv erreicht hat. Also Radiance, dass es einfach eine schöne Community ist mittlerweile.
Und ihr habt jetzt auch eine App gemacht. Tina, was kann ich mit der App machen?
Ja, also vielleicht auch nochmal, warum wir diese App überhaupt gemacht haben. Es war dann so, dass wir online natürlich die Dokumentation von den VR-Experiences gelistet haben, aber natürlich die Leute irgendwann gefragt haben, du, wo kann ich denn mal die Arbeiten selbst auch mal angucken?
Wie sieht das genau aus, ja.
Und da haben wir gesagt, oh, wir brauchen eine App dafür. haben dann dafür eine VR-App entwickelt, die für MetaQuest-Headset gemacht wurde, also wirklich nur für VR. Es ist nichts, was man am Computerbildschirm wahrnehmen kann. Man braucht wirklich die Brille und kann unsere App über unsere Website oder auch über SideQuest dann draufladen auf die Brille und hat dann Zugang zu 30 verschiedenen Kunstwerken, wirklich VR-Kunstwerken. Wir wachsen natürlich stetig, jedes Vierteljahr kommt eine neue Arbeit drauf und so weiter. Mhm. Und ja, so haben eigentlich alle Quest-UserInnen die Möglichkeit, sich VR-Kunst ganz einfach anzuschauen. Du erinnerst dich vielleicht auch, letztes Mal beim VR-Kunstpreis hatten wir auch die Möglichkeit, alle Kunstwerke von der Ausstellung als 360-Grad-Experience auch über die App zu sehen. Also jeder, der nicht in Berlin war, konnte so auch einen Teil der Ausstellung sehen.
Und ihr habt es mit der App jetzt auch an ein paar mindestens Unis geschafft. Also es gibt unter anderem eine Kooperation mit der Hochschule Darmstadt. Wie genau sieht die Zusammenarbeit mit den Hochschulen und Unis aus?
Es gibt eine Zusammenarbeit mit der Hochschule Darmstadt, aber auch zum Beispiel mit der Hochschule Bielefeld und noch weiteren Universitäten, auch die Angewandte in Wien zum Beispiel. Und ja, wir haben dann gesagt, wer braucht denn unsere App eigentlich gerade? Und da sind wir sehr schnell auf die Hochschulen gekommen, die das unterrichten. Die Anschauungsmaterial brauchen, wie ja auch Philipp schon gesagt hat. Es ist so wichtig, dass man verschiedene Kunstwerke sieht aus verschiedenen Bereichen und da Zugang bekommt. Und das ist das, was wir liefern. Und so können die Universitäten eben unsere App lizenzieren. Das funktioniert ganz einfach wie Software. Auch die Bibliotheken können das lizenzieren wie einfach wie Fachzeitschriften. Das machen auch einige, eine VR-Station anbieten in der Bibliothek, sodass alle Studierenden Zugang zu VR-Kunst und zu unserer App haben und zu welchen anderen Anwendungen auch noch, die man natürlich auf dieses VR-Headset spielen kann. Und so kann man halt ganz viel Anschauungsmaterial bieten, verschiedene Experiences. Man kann zeigen, wie verschiedene Programme ästhetisch wirken, was man mit verschiedenen Programmen machen kann, was man mit anderen machen kann, wie Game Engines funktionieren, was es für ästhetische Auswirkungen hat. Und das sind eben wichtige Fragen, die sehr viele Studierende aus verschiedenen Fachbereichen interessieren.
Wenn ich hier nochmal ergänzen darf, was auch wirklich super hilfreich ist bei dieser App, also diesem Anschauungsmaterial, diesen 30 verschiedenen VR-Experiences, unsere Studierende haben ja zum Beispiel schon Zugang natürlich zu den Stores von Meta und so weiter, also diesen gängigen Virtual Reality Stores, aber das ist ja eben Content, also das sind ja Spiele, Experiences, die gehen nur bis zum gewissen Punkt. Und bei uns lernen sie wirklich nochmal künstlerische oder andere VR-Experiences kennen. Also es ist eine ganz andere Welt, die dann auch nochmal erlebbar wird. Das war vorher nicht da. Also es ist in dem Sinne schon eine große Bereicherung, die eben auch künstlerisch auch auf hohem Niveau VR erschaffen werden kann. Und das mit solchen Methoden wie unserer App zum Beispiel oder mit anderen in dieser Richtung hilft ungemein, um einfach einen größeren Horizont zu bekommen.
Ja. Wie lange habt ihr gebraucht, um die Unis zu überzeugen, dass die Studierenden doch so eine App gut gebrauchen könnten?
Ach ja, wir haben das ja jetzt relativ neu erst angefangen. Und also viele, die schon diese Studienrichtung halt auch haben, die verstehen natürlich sofort, was dieser Mehrwert der App ist. Und dann ist es auch kein Problem, die App zu lizenzieren oder dass sie das lizenzieren wollen auch. Aber es gibt natürlich auch, gerade in Deutschland, Digitalisierungsmuffel, ja. Und das gibt natürlich auch an den Universitäten und Kunsthochschulen auch einige, die sich wirklich sträuben, generell digitale Ausbildungen oder nur Kurse anzubieten. Das erlebe ich auch. Aber es gibt auch eben sehr, sehr viele, die bereit sind für immersive Erlebnisse.
Ja, ich gehe mal davon aus, in meiner Vorstellung, dass wir das in Zukunft in jedem Studiengang haben werden und auch gebrauchen können. Ich habe unter anderem Germanistik studiert. Das kannst du nicht so erlebbar machen, aber wenn ich mir vorstelle, dann der Goethe steht dann da vor mir und rezitiert seine Werke oder erklärt selber, worum es ging, dann habe ich da ja einen ganz anderen Zugang plötzlich zu, ne? Also ich sehe, ihr seid da sehr weit vorne mit dabei, vor allem mit der App. Und auch ihr, Philipp, an der Hochschule Darmstadt, sehe ich euch da gerade als Vorreiter.
Das ist tatsächlich so. Dank. Also wo es auch gerade genannt hat, ist also Bildung, nicht nur die künstlerische, gestalterische Ausbildung oder Bildung ist uns wichtig, sondern wir erschaffen auch Applikationen oder Bachelorarbeiten, die sich generell mit Bildung beschäftigen, weil tatsächlich durch dieses immersive Erleben von VR-Räumen oder Interaktionen können wir das Material, was wir da lernen, einfach auch viel besser abspeichern. Das heißt ja nicht, dass wir Texte, Bilder und das Gängige quasi ausschließen, sondern das kann ja integriert werden in diese komplette VR-Experience. Deswegen hatte Michael Elbrecht schon mal gesagt, der Chief Scientist von Meta für die VR-Anwendungen, gesagt, dass das ist Ultimate Medium ist, weil es einfach die anderen auch integrieren kann in dem Sinne. Und deswegen haben wir da eigentlich eine große Spannbreite. Aber gerade dieses Räumliche und auch das Körperliche, Interaktive, wenn ich mir vorstelle, ich stehe vor einem Molekül, kann es neu zusammenbauen, das erzeugt nochmal einen ganz anderen Lerneffekt. Und erforschen wir immer weiter. Und da sind wir, denke ich, auch, wie du es schon sagst, ganz vorne mit dabei.
Könnte ich jetzt noch stundenlang reden, aber auch die tollste Podcast-Folge muss einmal zu Ende gehen. Eine Frage noch an dich, Philipp. Was wünschst du dir für die Zukunft der VR-Kunst in der Lehre oder auch für VR in der Lehre ganz allgemein?
Ich wünsche mir auf jeden Fall Selbstreflexion, also einerseits Selbstreflexion und andererseits aber auch ein Mut zum Machen. Das könnte sich fast ausschließen, aber tatsächlich, wir wollen uns einerseits auch was trauen und neue Sachen ausprobieren. Gerade ganz wichtig, wie ich schon am Anfang sagte, es entwickelt sich immer so verrückt weiter und jetzt natürlich nochmal mit dem überaus präsenten Thema KI, da suchen wir jetzt auch schon wieder, okay, wie kann das verbunden werden mit der VR? Also da ist es auch super interessant, was wir machen, als Interface zu agieren zwischen KI und uns Menschen in dem Sinne. Dass wir nicht einfach nur reinschreiben, sondern wir reden dann mit der KI oder wir sie erleben sie räumlich oder virtuell und vielleicht in ganz anderen Formen. Mhm. Und das sind zum Beispiel Felder, die müssen wir einfach auch untersuchen, weil wenn wir es nicht machen, dann werden es andere machen und die haben vielleicht andere Motive im Blick. Dementsprechend haben wir da auch einen Auftrag. Da kommt das wieder, diese Selbstreflexion, dass wir auch wirklich verantwortungsvoll damit umgehen und sehen, okay, inwieweit kann das, ja, Datenschutz und so weiter. Es ist ja auch ein Medium, was extrem stark einfach in die Psychologie, in die Wahrnehmung, in den Körper eingreift. Da haben wir dann auch eine Pflicht dazu für sorgen, dass wir da auch keine Grenzen überschreiten. Da gibt es ja diesen Spruch, with great power comes a great responsibility. Dementsprechend ist es auch wichtig, dass wir das immer mitdenken und auch reflektieren und diskutieren. Und ich glaube, da kann definitiv auch Deutschland noch mal ein bisschen mehr mitmachen.
Genau.
Ein Appell von Philipp Hausmeier, Professor für Design im Studiengang Expanded Realities an der Hochschule in Darmstadt. Es war mir ein Vergnügen. Vielen herzlichen Dank, Philipp.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Danke, Philipp. War super.
Ach, es ist was in Bewegung in der Lehre zur VR-Kunst, Tina. Ich bin begeistert.
Ja, ich bin auch sehr begeistert darüber, dass VR Eingang in die Lehre findet in vielen Bereichen, vor allen Dingen in den kreativen Bereichen, auch in der Kunst. Weil, ja, wie Philipp ja auch gesagt hat, KünstlerInnen nochmal einen ganz anderen Ansatz haben und einen kritischeren Ansatz haben, einen mehr selbstreflektierten Ansatz oder eben auch die Frage stellen, was bedeutet das eigentlich für die Gesellschaft, was bedeutet das für die Lebenswelt? Und das steht damit natürlich auch der rein kommerziellen Nutzung von VR, die sehr weit verbreitet ist, entgegen oder schafft ein Gegengewicht dazu. Und das ist natürlich extrem wichtig. Dazu wollen wir eben auch unseren Beitrag leisten mit dem, was wir machen. Und auch der VR-Kunstpreis der DKB in Kooperation mit CAA leistet dazu natürlich einen wichtigen Beitrag, weil alle KünstlerInnen eben auch genau diesen Ansatz verfolgen. Tanja, was war dein heutiges Highlight?
Mein Highlight besteht so fast so ein bisschen aus Bedauern, weil ich habe an mein Studium gedacht und dachte, Mensch, und ich habe jetzt nichts Künstlerisches studiert, ja, wie gesagt, Germanistik und Publizistik und Kommunikationswissenschaften, aber auch da, oh, da hätte man so viele tolle Sachen wirklich viel erlebbarer machen können. Deswegen finde ich es sehr, sehr spannend, was Philipp da lehrt und seine Kolleginnen und Kollegen, dass es überhaupt gelehrt wird, wobei ich gleichzeitig sagen muss, ist aber auch schon längst fällig, sowohl in der Kunst als auch eigentlich in allen anderen Bereichen ganz genauso. Und freue mich dann natürlich, wenn dann ihr als Vorreiterin und Vorreiter mit so einer App vorangeht und das ja Potenzial noch gibt, auch für alle anderen Bereiche da kreativ zu werden und Unterstützung fürs Studium und die Studierenden zu schaffen, dass ich auch bei Dingen, die man jetzt nicht immer so praktisch unbedingt vermitteln kann, weil man jetzt nicht immer einen Ausflug oder sowas machen kann, dass man dann aber eben doch einen Ausflug macht, nämlich in die virtuelle Welt und ich dann ein Gefühl einfach für bestimmte Dinge bekomme. Deswegen ist mein Highlight quasi, dass es Menschen gibt wie Philipp, wie du, die da sich engagieren, dass die Lehre noch ja erfahrbarer, praktischer, fassbarer wird.
Das freut mich. Du und Tanja, soll ich dir noch was verraten?
Was denn?
Für die Ausstellung des Feuerkunstpreises gibt es einen Titel, einen
Ach.
offiziellen Titel.
Und? Verrätst du ihn? Oder
Natürlich.
sagst du nur, dass es einen Titel gibt? Es gibt einen
Nein,
Titel.
ich verrate ihn. Und
Okay.
zwar Unleashed Utopias, was so viel heißt wie entfesselte Utopien. Und der vollständige Titel ist Unleashed Utopias, künstlerische Spekulation über Gegenwart und Zukunft im Metaverse.
Und falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, euch jetzt fragt, was man sich darunter vorstellen kann, dann müsstet ihr die erste Folge nochmal unserer zweiten Staffel hören, also eine Folge zurückblättern sozusagen, denn dort stellt euch Tina die Werke der Stipendiatinnen und Stipendiaten vor, die gerade an ihren VR-Kunstarbeiten arbeiten und dann in der
Genau.
Ausstellung im Haus am Lützowplatz präsentieren werden.
Am 8. September ist Eröffnung.
Ja, ich habe es schon notiert. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, holt das jetzt nach. Und notiert euch doch auch mal, dass es natürlich auch eine weitere Folge geben wird. Tina, wer wird denn in der nächsten Folge unser Gast und was wird unser Thema sein?
Ja, in Folge 3 sprechen wir mit Ulrich Schraut, der ja auch schon in der letzten Staffel zum Thema VR-Kunst und Festivals zu Gast war. Er ist künstlerischer Leiter des RAM Festival in Hamburg und XR und Immersive Programmer des BFI London Film Festival. Und wir sprechen über ein ganz besonderes Genre im Kunst- und VR-Bereich, das sich sehr etabliert hat in den letzten Jahren, nämlich VR-Experiences, die bekannte klassische Gemälde oder auch andere Kunstwerke animieren und so zu neuem Leben erwecken. In VR kann man erleben, zum Beispiel den Schrei von Edvard Munch, die Mona Lisa, Gemälde von Modigliani, Van Gogh, Klimt und so weiter. Darüber werden wir nächstes Mal sprechen. Das wird sicher auch sehr spannend.
Sowas liebe ich. Da bin ich ja jetzt schon gespannt auf die Folge. Ich mag auch diese immersiven Kunstausstellungen, gerade von den klassischen Künstlerinnen und Künstlern. Freue mich jetzt schon.
Ich mich auch.
DKW, das kann Bank.